diese Stelle geht einfach so 2,5 Stunden und jeder ist so, ich komme da nicht mehr raus, ich komme da nicht mehr raus.
Fürchterlich. Natürlich haben meine Eltern auch gesagt, willst du das denn mit der Medizin wirklich aufgeben? Und, und ja, und habe dann deshalb gesagt, naja, dann mache ich eben beides. Und dann habe ich das parallel studiert, das durfte keiner wissen. Dann bin ich
mit
Hochschulen hin und her gerast.
Oh mein Gott, also du hast so ein Doppelleben gehabt von
ja, ach, dramatisch.
Miriam Mayer, kurz Eminem, ist kein Rapper, sondern eine Opern- und Konzertsängerin. Obwohl sie ihren Beruf ernst nimmt, sang sie jahrelang an der Komischen Oper Berlin.
Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Präsentiert von Gelory Voice Halstabletten.
Gelory Voice, besser gut bei Stimme.
Zuerst mal, we gotta get situated, girl. Okay. So, alles gut? Wie geht's dir?
Gut, danke.
Gut, ja. Wie war Muttertag?
Muttertag war, Gott, war unaufgeregt. Ganz normal, war nett. Ich habe, also wie gesagt, wir hatten ja noch ein bisschen Besuch und dann hat einer meiner Söhne Frühstück gemacht.
Oh,
das war schön. Ja. Und vom anderen habe ich einen Gutschein gekriegt bis, ich glaube, bis 3030 zum Spülmaschine ausräumen.
Nein.
Für 1000 Mal Spülmaschine ausräumen. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du jetzt direkt anfangen. Mach doch mal, da ist gerade eine. Und dann hat er das gemacht und dann hat er gesagt, oh, ich hätte, glaube ich, nicht so viele Nullen schreiben sollen.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon heftig. Das ist schon ein gutes Geschenk.
Ja, aber ich glaube, also alle Eltern haben unendlich viele Gutscheine irgendwo rumliegen, die sie nie einfordern.
Ja, ja.
Nett, wie sie sind.
Ich habe noch 18 Umarmungen hier auf diesem einen Gutschein. Ich habe aber auch immer Frühstück gemacht. Ich habe aber auch als Kind dann öfters auch sowas wie ein Restaurant gespielt und dann meine Eltern gezwungen, mir Geld zu geben, um bei meinem Restaurant zu essen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich meiner Mutter mal Weihnachten, Geburtstag oder Muttertag einen Kochlöffel geschenkt habe.
Aber von ihr, der von ihr war, oder was?
Nein, einen frisch, also einen gekauften, extra gekauft, so für Mama.
Und ich sag so, bitte? Mach mir jetzt was zum Essen. Ja, wir plaudern so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast in den Podcast. Ist ja alles irgendwie. Ah ja, oh, das freut mich. Ja, genau, aber das ist halt so ein, deswegen manchmal ist es ein ganz normales Gespräch. Wir müssen irgendwie nichts vorbereiten, dass wenn wir irgendwie nach rechts abbiegen mit unserer Unterhaltung und dann über Hunde für 30 Minuten reden, das können wir auch machen. Wie uns steht da alles.
Nein, über Hunde weiß ich gar nichts.
Ja, okay. Ich weiß auch, ich
die sind auch mir auch suspekt, weil die immer so an dem Pipi von den anderen rumschnuppern. Das finde ich.
Stimmt.
Das ist nicht meins.
Nee, das ist mal. Ich bin auch.
Mach ich mir jetzt bestimmt Feinde.
Nee. Ich weiß, naja, und ich würde auch nicht mal sagen, dass ich eher dafür ein Katzenmensch bin. Ich bin so generell irgendwie alle Tiere, ich mag Tiere, aber irgendwie als Haustiere ist schwer, finde ich. Da mache ich mir ganz viele Feinde wahrscheinlich.
Ja, also als Kinder hatten wir irgendwelche Vögel, Kanarienvögel und so. Meiner hieß Hansi und hatte eine Glatze.
Nein.
Ja, der war aber süß, der war nämlich zutraulich. Und jetzt haben unsere Kinder, jetzt haben wir direkt vor Ostern einen Hamsterkauf gemacht, als man das eigentlich ja gar nicht sollte. Hamsterkäufe waren ja sehr verpönt. Aber irgendwie musste
Beschäftigung her. Wir haben ein richtiges Hamster gekauft.
Dann haben wir einen ungarischen Zwerghamster gekauft.
Und wie heißt der?
Das ist eine Dame und die heißt Lola.
Lola.
Und im Gegensatz zu Lola rennt, den Film, den kennst du nicht.
Ja, klar.
Heißt, ist das Tier Lola pennt, weil
Hamster,
genau, tagsüber meistens schlafen.
Und so Lola pennt. Das finde ich sehr gut. Wir haben als Kind, unsere Haustiere waren Mäuse, die wir selbst in unserer Wohnung gefangen haben. Und die haben wir dann wir hatten ein Aquarium, da haben wir die Mäuse reingetan. Und es war halt, wir hatten 1, 2 am Anfang und dann innerhalb einer Woche oder sowas hatten wir 100. Und die haben wir immer nur alle einfach nur Lucy und Ricky. Lucy und Ricky waren das dann alle. Und dann kam meine Mutter wieder zurück, die war in Amerika gewesen, dann kam sie zurück und sie meinte, okay, what did you do? Und wir mussten sie dann alle wegschmeißen. Also in Anführungsstrichen wegschmeißen.
Ich finde Mäuse draußen zu beobachten total süß. Die stören mich überhaupt nicht. Ich finde die echt niedlich.
Ja.
Aber, also, und auch wenn so eine jetzt bei uns in der Wohnung wäre, fände ich die wahrscheinlich irgendwie auch noch niedlich. Das hatten wir auch mal in einem Ferienhaus, dann haben wir mit einer Lebendfalle die gefangen und wieder ausgesetzt, dann kam die ständig wieder.
Ja.
Aber jetzt hatte mein Sohn auch überlegt, ob er vielleicht eine Farbmaus haben wollte, weil Farbmäuse halt nicht so viel schlafen tagsüber. Aber dann habe ich die in der Zoohandlung gesehen und habe gedacht, nee, das will ich nicht.
Wie sieht denn wie heißt das? Eine
Farbmaus. Ich habe es nicht ganz durchblickt, aber ich glaube, es sind einfach ziemlich normale Mäuse, bloß in unterschiedlichen Farben. Aber das ist bestimmt nicht richtig, aber so kam mir das dann vor.
Und die halt nicht schlafen, dass das dann auch...
Die sind tagsüber wach und wuselig, aber trotzdem, das fand ich irgendwie komisch.
Gut, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest und dass du ein Gespräch mit mir anfangen kannst. Wie gesagt, freue mich. Und warum du heute hier bist, ist, weil du einen wunderschönen Beruf hast. Und zwar bist du ja Opernsänger.
Ja,
ich wollte dieses
Opern- Wort und Konzertsängerin.
Vielleicht. Opern- und Konzertsängerin. Ah, okay. Das, wo ist da die, also Opern, klar, und dann Konzert. Das heißt, du als Sängerin gibst Konzerte als allein.
Ja, also Operngesang ist vielleicht so dieser technische Überbegriff, der dahinter steht. Aber die Technik des Operngesanges, die gibt es natürlich auch im Konzertbereich. Ja. Also da werden keine Opern aufgeführt, sondern eben Konzerte aufgeführt. Und dafür werden auch immer wieder Sänger engagiert. Also bestimmt sagt ihr sowas wie Matthäus Passion, Johannes Passion, Weihnachtsoratorium oder sowas. Das sagt ihr was. Und dafür werden dann auch Solisten engagiert. Und die haben eben so eine klassische Gesangsausbildung, wie ich das gemacht habe. Meistens studiert man Operngesang. Ich weiß gar nicht, ob man Konzertgesang so studieren kann. An meiner Hochschule, an der ich studiert habe, Musikhochschule Lübeck, hauptsächlich hieß das eben Bühnen- und Konzertgesang.
Genau. Also deine Laufbahn ist ja ein bisschen, du hattest ja ursprünglich ja Medizinstudium angefangen, oder? So wie ich das in Hannover und dann parallel noch Gesangsstudium. Und wie könntest du uns ein bisschen davon erzählen, wie das genau war und warum zuerst in die Medizin und dann... In die Stimme.
Das ist eigentlich, das sind zwei Teile meiner Person, meiner Persönlichkeit, die mich immer schon begleitet haben. Also einerseits habe ich, glaube ich, das klassische Helfersyndrom, Menschen was Gutes tun wollen, für andere da sein wollen. Und andererseits habe ich eben diese musikalische, großen musikalischen Persönlichkeitsanteil. Und der war auch schon seit meiner Kindheit wohl da. Meine Mutter sagt, ich bin an keinem Straßenmusikanten vorbeigegangen, ohne da stehen zu bleiben. Das ging
und
einfach nicht.
Mitzusingen.
Ich hab zugehört und so. Bestimmt habe ich auch mitgesungen. Ja. Irgendwie glaube ich auch meine Oma mütterlicherseits, die hat wohl auch sehr viel, sehr schön gesungen und ab und zu wohl sogar mal irgendwie so im Dorf auf der Bühne gestanden. Aber da weiß ich wenig drüber leider. Ja, und dann habe ich als Kind schon unglaublich viel Musik gemacht. Und dann kam das Abitur, also dann habe ich Geige gespielt und Flügelhorn gespielt und Flöte gespielt und in allen möglichen Chören gesungen. Ja, und irgendwann hat mich mal, als ich für so einen kleineren Chor extra vorsingen musste, der Chorleiter darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Stimme doch irgendwie ausbilden lassen sollte.
Ja.
Oder beziehungsweise hat er meinen Eltern gesagt, ich sollte Gesangsunterricht nehmen. Und die haben sich netterweise darauf eingelassen und dann habe ich Gesangsunterricht gekriegt und genommen und das hat mir auch total Spaß gemacht. Dann kamen auch so die ersten kleinen Konzerte. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich gedacht, naja, wenn ich jetzt so Musik mache als Beruf, wer hat denn da was davon? Da nütze ich ja keinem was.
Oh ja, och.
Ja, so, ja. Und dann war ich ziemlich gut in der Schule, sodass so ein Medizinstudium für mich irgendwie, das war auch viel leichter zu erreichen als Musikstudium mit dieser Aufnahmeprüfung. So. Ja, und dann habe ich erstmal Medizin studiert, weil ich auch gedacht habe, ach, mit der Musik, ob das dann klappt und ob ich gut genug bin. Naja, so Zweifel.
Ja, klar, also Zweifel.
Selbstzweifel. Und ja, dann habe ich eben angefangen, erstmal Medizin zu studieren und in dieser Lernerei und in diesem Theoriekram fehlte mir dann plötzlich die Musik so. Und dann habe ich irgendwann, also ging es mir echt nicht gut. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt nur aus Angst, dass es nicht klappen könnte, es nicht zu versuchen mit dem Musikstudium. Gott, mir völlig von der Rolle hier.
Sind halt fangen halt beide mit M an. Das ist auch wirklich irritiert.
dann hat es mir so gefehlt und habe gedacht, nur aus Angst, das jetzt nicht zu machen, das ist ja blöd. Und habe dann nochmal wieder Unterricht genommen, Gesangsunterricht genommen und auch Musiktheorieunterricht genommen und mich darauf vorbereitet und dann Aufnahmeprüfung gemacht, doch, und es hat geklappt.
Wie war das schwer? Das sind ja immer diese Aufnahmeprüfungen, muss man ja unfassbar viel vorbereitet haben und sowas. Also ich kenne es vom Schauspielstudium auch, dass man da ja viel machen muss und viel Konkurrenz. Und
ja, so. Also die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Ich weiß gar nicht, wie viele bewerben sich, ich weiß nicht genau, wie die Quote jetzt ist, aber damals
100
haben sich
Millionen,
sicherlich...
Sagen wir mal.
Ja, also viele hundert beworben, vielleicht an den einzelnen Hochschulen 150 oder sowas, keine Ahnung. Und dann werden davon vielleicht 10 oder so genommen.
Ja, Toll.
Ja, und da muss man eben einen Theorieteil machen und ein bisschen Klavier spielen. Klavierspiel war für mich schwer, weil ich das erst relativ kurz vorher gelernt hatte. Aha. Ja, und dann das Singen. Und das war dann eigentlich skurril, weil nämlich zu dieser Aufnahmeprüfung gefahren und das sind 2 Tage hintereinander. Also an einem Tag wird erstmal nur gesungen, dann gibt es so eine Vorrunde. Ich weiß gar nicht, ob da schon die Theorie war. Egal, jedenfalls auf diesen harten Tag hatte ich mich morgens gut vorbereiten wollen mit einem vernünftigen Frühstück und hatte gegen meine Gewohnheit Müsli gefrühstückt.
Okay, okay, warte, ja.
Müsli. Mhm. Und ja, bin dann da zur Hochschule und merkte, oh, ich habe aber komische Halsschmerzen, es fühlt sich nicht gut an im Hals. Und habe dann trotzdem gesungen, obwohl ich schon merkte, oh, nee, ganz in Ordnung ist das hier nicht, es kratzt so. Aber ich habe diese erste Runde bestanden und bin dann zum zweiten Tag auch wieder eingeladen worden, zur zweiten Runde und habe dann morgens wieder das Gleiche gemacht und wieder Müsli gefrühstückt. Ja. Und dann wurde das aber noch schlimmer mit den Halsschmerzen. Aber trotzdem habe ich es geschafft, aber dann hinterher habe ich festgestellt, da waren wohl Nüsse drin. Und dann habe ich
gemerkt,
dass ich offenbar eine Nussallergie habe gegen Haselnüsse. Das war mir vorher nie aufgefallen, weil ich aber auch nie so blödes Müsli gegessen hat. Ja, das war nach hinten losgegangen. Aber es hat ja dann alles geklappt.
Es hat ja gut geklappt. Ja. Und dass die so, ah, wir mögen dieses Raue in deiner Stimme. So, nein, nein.
Ja, naja. Und dann konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, ob jetzt Medizin oder Musik. Und ja, natürlich haben meine Eltern auch gesagt, ja, willst du das denn mit der Medizin wirklich aufgeben? Und, und ja, irgendwie war ich ein bisschen zu feige für so eine richtige 100% Entscheidung jetzt für das eine oder das andere und habe dann deshalb gesagt, naja, dann mache ich eben beides. Und dann habe ich das parallel studiert, das durfte keiner wissen. Dann bin ich immer so in den Hochschulen hin und her gerast.
Oh mein Gott, also du hast so ein Doppelleben gehabt von
ja, ach, dramatisch.
Ja, ja, ich ja. Ja, ja, schon, also.
Ja. Also es war hauptsächlich anstrengend. Dann habe ich tatsächlich mir noch das Physikum für Medizin aus den Rippen geleiert und das tatsächlich auch mit Ach und Krach, aber immerhin bestanden. Und dann habe ich mit Medizin aufgehört, weil ich gedacht habe, also wenn ich jetzt, also beides zusammen, das geht nicht.
Für immer, ja, ja.
Für immer. Also gibt auch welche, die haben es gemacht oder manche haben es geschafft. Mir war das zu viel. Und wenn ich jetzt erst Medizin zu Ende studiere, bin ich für Gesang zu alt, weil man als Frau relativ früh anfangen muss an der Bühne, sonst nehmen die einen nicht, weil sie einen einfach zu alt finden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich erst Musik zu Ende und wenn das mit Musik nicht klappt, dann kann ich immer noch Medizin zu Ende studieren. Und wenn es aber klappt und ich irgendeinen Job kriege, ja, dann ist es so.
Mhm, ja.
Ja, und
das
dann,
hat dann so funktioniert.
So war das dann. Ja.
Krass. Und wann kam die Entscheidung dann, sich mehr auf Opern zu konzentrieren? Oder war das so ein geschmeidiger Übergang? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du frisch von der Schule bist oder von der Uni bist?
Ja, das ist eigentlich auch also eigentlich ist es alles sehr unwahrscheinlich gewesen, dass das passiert, weil ich komme aus einer Kleinstadt, Osterode am Harz.
Ah.
Da gibt es natürlich kein Opernhaus. Ja,
da ist diese eine Opernsängerin, die kenne ich von da. Mhm. Miriam Meier, ich weiß nicht, ja.
Also, und es gab eben Chöre und so und dann habe ich auch mit dem Chor eben Konzertprogramme gemacht und habe dann da im Chor mitgesungen und insofern wusste ich, dass man Gesang studieren kann, aber ein Opernhaus habe ich, glaube ich, das erste Mal mit 15 oder sowas überhaupt besucht. Da sind wir mit der ganzen Schule nach Hannover gefahren mit dem Bus.
Ja.
Und das wiederum, lustigerweise, ich habe dieses Programmheft aufgehoben, das war Carmen, die Oper. Mhm. Und da habe ich dann später drin entdeckt, dass mein späterer Gesangsprofessor, Ulf Bestlein, mitgesungen hat in dieser allerersten Opernaufführung, die ich jemals gesehen habe.
Ach, krass. Hast du diese Broschüre noch?
Zufälle. Bestimmt habe ich die noch irgendwo.
Ja. Oh, das ist schon ein schönes Andenken. Also das
Und dann war ich noch ein weiteres Mal, wahrscheinlich ein Jahr oder 2 Jahre später, in der Oper, auch wieder mit der Schule in Hannover. Und das war's. So viel wusste ich über Oper. Und dann habe ich Gesang studiert, weil ich irgendwie einfach besser singen lernen wollte und weil ich das Singen gut fand. Ich habe mir über den Beruf ehrlicherweise überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich wollte einfach dann Gesang studieren und dieses Opernding, im Laufe des Studiums hat man dann Schauspielunterricht und ja, viele Bühnenfächer auch, Fechten und Tanzen und aber da war das auch noch nicht so richtig realistisch, dass ich irgendwie mal zur Oper gehen könnte. Es tauchte einfach, glaube ich, in meinem Denken nicht auf.
Und für dich war das so, was war denn damals dann dein Ziel oder so, dass du gesagt hast, in welche Genre oder als nur als Gesang Sängerin.
Ich glaube, ich habe mich in erster Linie da irgendwie so im Konzertbereich gesehen. Vielleicht dann im Laufe des Studiums kann sein, dass dann so die ersten Träume reinkamen, dass ich vielleicht auch zur Oper gehen könnte. So irgendwie muss es ja gewesen sein. Also klar, wenn man dann mehr Opern kennenlernt, also ich kannte auch einfach ganz wenig Opern. Ne?
Ja.
Wenn man dann mehr Opern kennenlernt, naja, klar, dann kriegt das irgendwann mehr Reiz. Mehr Farbe, und dann durch Schauspielunterricht und durch Partien, die ich gelernt habe und Arien, die ich einstudiert habe, ich glaube, das wäre natürlich schon toll, das mal wirklich in echt auf der Bühne zu singen oder mit Orchester zu singen oder so. Und dann war es eigentlich in erster Linie so, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich mit der Singerei irgendwie Geld verdienen will, dann muss ich vielleicht zur Oper. So.
Okay. Und sowas wie Musicals oder sowas in die Richtung, ist das was ganz anderes?
Ja.
Also wahrscheinlich was ganz anderes.
Das ist eine eine andere Art zu singen, eine andere Stimmtechnik. Die haben ja dann eben, singen die mit Mikrofon immer.
Aber hätte man auch durch den Gesang, mit Mikrofon, genau, man braucht da. Okay, aber kommen
die haben auch viel mehr Tanzanteile und das ist noch deutlich athletischer als so ein Opernstudio, Studium, nicht Studium.
Genau.
Ich habe dann in meinem, also mein erstes Theaterengagement war im Stadttheater Hildesheim und da musste ich tatsächlich auch Musical machen. Und später an der Komischen Oper in Berlin musste ich auch ein Musical machen, Sweeney Todd. Aber in Hildesheim kam dann auf den Spielplan Hair und ich war engagiert und sollte in Hair mitmachen und es war von Anfang an, habe ich gedacht, oh Gott, kann ich nicht, will ich nicht. Ich finde das klasse, die Musik anzuhören. Ich habe überhaupt gar nichts gegen die Musik, finde das toll. Aber mir war klar, ich kann das nicht, weil ich in meinem ganzen Leben mich mit dieser Art von Musik nie besonders viel beschäftigt hatte. Also klar habe ich irgendwie Pop und sowas gehört und getanzt in Disco, aber damit kannte ich mich einfach nicht aus, mit dieser Stilistik überhaupt nicht. Und mit der Stimmtechnik, die dazu gehört, auch überhaupt nicht. Und ich bin es auch überhaupt nicht gewohnt gewesen, mit Mikroport zu singen und mit Mikrofon zu singen. Und dann ist das ganz komisch, wenn man eben diese ausgebildete Opernstimme hat und da engagiert ist und dann irgendwie so eine Partie singen soll und man singt das und denkt, klingt doch eigentlich total blöd, passt nicht.
Ja, und
klar kann ich da die einzelnen Töne singen, aber das passt einfach nicht zueinander.
Und ist das nur deine, oder war das auch so dann so besprochen? Oder dass man das so gemerkt hat, oder war das nur
so? An so einem Stadttheater ist das so, die haben dann ihr Ensemble engagiert. Und dann müssen sie die Leute irgendwie beschäftigen und die haben ja auch gar nicht so viel Geld, dass sie ständig für alles irgendwelche Gäste einkaufen können. Also muss man dann solche Sachen übernehmen. Krass. Aber ich hatte dann segensreicherweise, na auch ganz schlimm, hatte ich einen Unfall.
Wie heißt das Wort?
Segensreicherweise.
Jetzt spielen wir das Spiel.
Also zum Glück, in Anführungsstrichen, zum Glück hatte ich dann einen Fahrradunfall.
Oh, ja.
Auf einem Weg zum Vorsingen hat mich ein Laster umgefahren.
Oh mein Gott, also scheiße. Also zuerst mal, das ist schrecklich und auch gleichzeitig, ja okay, aber das komme ich dann gleich zu, weil ich habe es ganz oft, dass ich wenn ich zum Vorsprechen gehe oder sowas und ich bin so nervös, dass ich denke, boah, wenn ich jetzt einfach einen Unfall habe, dann wäre das so geil, weil ich dann einfach nicht mehr irgendwie, deswegen kenne ich das, diesen Wunsch. Ja. Aber wie war dieser, das ist schon sehr dramatisch, wenn das dann wirklich auch passiert.
Das war schlimm, weil, also der hat mir so, ich bin gerade ausgefahren auf dem Radweg und es war so ein Mülllaster, die Größenordnung. Und der hatte mich gesehen und wurde langsamer, der ist rechts abgebogen. Und ich habe ihn auch gesehen, bin auch langsamer geworden und wir haben wohl beide gegenseitig gedacht, wir lassen uns durch.
Oh, Scheiße.
Und dann hielt er erst an, als er auf meinem Oberschenkel zu stehen kam. Und der musste dann tatsächlich ein Stück zurücksetzen. Also ich habe zum Glück gepolsterte Oberschenkel. Und es war wirklich ein Riesenglück, weil es war so ein Zentimeter oberhalb des Knies. Und der hat dann angehalten, bevor er auf dem Knochen stand. Also es war geprellt und von oben bis unten schwarz-blau. Und dann kam auch noch direkt mir in dieser Straße entgegen ein Polizeiauto. Lauter glückliche Umstände, die haben sofort einen Krankenwagen gerufen. Und dann kam ich ins Krankenhaus. Also und dann war da aber auch nichts weiter Schlimmes. Und während ich unter diesem Laster lag, habe ich gedacht, ach ja, das ist ja jetzt auch eigentlich ist ja günstig, weil ich das ist jetzt blöd. Jetzt passiert mir auch mal was Blödes, weil bis dahin war mir eigentlich so gut wie nichts Blödes passiert. Und das war jetzt ja so der ausgleichende Schlag des Schicksals. Aber ich werde das überleben und insofern ist jetzt auch wieder ganz gut.
Ach Gott.
Dann konnte ich also längere Zeit nicht so gut gehen und ich konnte dann Hair nicht mitmachen.
Yes!
Und darüber war ich sehr dankbar, weil ich auch choreografisch echt eine Vollniete bin.
Das ist manchmal, dass das schwer zu verstehen ist, dass man, wenn ich zum Beispiel, also diese Art von Spiel gut kann, also jetzt als Schauspielerin, heißt das nicht unbedingt, dass ich auch das Reporterin sein kann. Also wenn ich gut dramatische Sachen und dann schickt mich jemand und sagt, okay, spiel jetzt irgendwie diese Reporterin, die geradeaus irgendwie Moderatorin ist. Das kann ich nicht. Nur weil ich Schauspiel studiert habe, muss ich nicht alle Genres perfekt gut kennen. Ja. So. Deswegen ist was ganz anderes, wenn man Opern als Musical und viele sehen das vielleicht ein bisschen so, okay, aber Gesangsausbildung ist ja dann, okay, kann ja irgendwie alles machen.
Also ich habe auch Kollegen, die können beides, kenne ich, aber die kommen dann vielleicht eher von der Musical-Schiene und haben im Nachhinein dann noch Oper oben drauf gesetzt. Ja. Also das, ich glaube, das andere ist eher selten. Aber noch zu dieser Unfallgeschichte, das ist ja eigentlich noch, das ging dann auch noch verrückt weiter, weil ich nämlich tatsächlich auf dem Fahrrad saß, auf dem Weg zum Bahnhof und von da wollte ich mit dem Zug zu einem Vorsingen fahren in Meiningen und da konnte ich dann natürlich auch nicht hin, dieses Vorsingen fiel also flach und das war, da ging es um eine andere Stelle in einem anderen Theater, weil ich aus Hildesheim weg wollte. Also konnte ich dieses Vorsingen nicht machen, musste das dann absagen. Das hatte dann wiederum aber zur Folge, dass das Vorsingen für mich verschoben wurde und ich zum späteren Zeitpunkt hingefahren bin. Und zu diesem späteren Zeitpunkt saß in dem Vorsingen dann Kirill Petrenko, der jetzt Chef der Berliner Philharmoniker ist und der damals in Meiningen am Theater war, aber auf dem Sprung weg nach Berlin war zur Komischen Oper. Aha. Und der hat mich dann in diesem verspäteten Vorsingen gehört und mich von da aus eingeladen zum Vorsingen nach Berlin.
Zur Komischen Oper.
Zur Komischen Oper und so hat mich dann dieses Vorsingen in Berlin gemacht und dann auch da die Stelle gekriegt. Insofern war dieser Fahrradunfall.
Das ja.
Also großer, lauter, genau, viele Zufälle und hat mir letzten Endes aber ja, irgendwie auch einiges Gutes beschert.
Ja, oh, toll. Also, das ist ja richtig, also aus einer tragischen Situation doch noch sehr viele positive Sachen entsprungen sind. Ja. Jetzt können wir auch ein bisschen, finde ich, ein sehr toller Übergang, weil dann können wir ein bisschen über die Komische Oper sprechen. Wie war das, da zu arbeiten? Ich kenne sie, ich war sogar in dem Zeitraum, wo du da warst, habe ich mir mal die Zauberflöte angeschaut. Mhm. Ich weiß nicht, ob du vielleicht da drin warst. Ich hatte es nicht, da warst du nicht drin.
Da, ne? Ich habe Papagena gesungen in der Zauberflöte. Die saß am Ende immer in so einem Ei und kam dann da raus mit so einem großen Hut.
Ja, ich weiß. Also dann habe ich dich gesehen.
Ja, also es gab bestimmt auch noch eine andere Papagena, aber vielleicht hast du mich auch gesehen.
Ja, also ich sage jetzt einfach, wir haben uns schon gesehen. Ja. Das war nämlich ich war da und das war eigentlich auch meine erste bewusste, vielleicht auch mit den Eltern schon mal irgendwie in der Oper gesessen, aber da war es halt wirklich, wir gehen hin mit meinem Freund und wir schauen uns das an und so. Ich fand es fantastisch. Genau, aber das war jetzt nur meine kleine private Geschichte dazu. Schön. Du hast viele andere. Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das da?
An der Komischen Oper. Also, als ich hinkam, so Anfang der 2000er Jahre, da war die Grenzöffnung ja schon auch noch eine Weile her. Mhm. Aber trotzdem hat man in dem Haus noch ganz viel DDR gerochen.
Mhm. Okay.
Die Gänge, die rochen. Ich weiß gar nicht, ob es die Farbe war oder diese Braunkohleöfen, die dann, also irgend so ein Geruch hatte sich da festgesetzt. Und das war dann auch, war nicht doll renoviert worden. Jedenfalls nicht für die Künstler, also der Publikumsbereich, ja, aber für die Künstler nicht so. Also an den Geruch erinnere ich mich doll. Und ansonsten war das natürlich total toll. Und ich weiß, dass ich dieses Vorsingen gemacht habe und man mir gesagt hatte, das ist gut gelaufen und wir würden sie gerne engagieren. Und draußen blühten die Linden. Mhm. Das liegt ja unter den Linden auch. Und ich bin rausgekommen und habe diese Linden gerochen. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich da tatsächlich eine Stelle gekriegt und bin dann zum Brandenburger Tor und da durch. Und weiß noch, dass ich meine Eltern angerufen habe, weil ich konnte es nicht richtig glauben. War toll. Und dann war auch so in den ersten Tagen da, als ich dann richtig da in Berlin angefangen habe und muss ich irgendwann mal wegen irgendeiner Formalie ins Intendanzbüro und da saß die Sekretärin und dann habe ich der gesagt, oh, ich bin so dankbar und es ist ja so toll, dass ich jetzt dabei sein darf und es ist alles große Klasse und es ist so schön hier. Und ja, im Nachhinein denke ich, das war total bekloppt, das zu machen, weil Oper ganz viel davon lebt, dass man sich bemüht, irgendwie immer so eine Rolle zu spielen. Also dass man auch so im persönlichen Leben oder nein, vielleicht nicht im gesamten persönlichen Leben, aber wenn man in so einem Opernhaus ist und da was erreichen will, dann darf man sich nicht zu klein machen. Und
so mit darf diesem, man sich nicht zu klein machen.
Zu klein machen.
Okay, also wenn, das heißt, ja. die streben große, also so wie in der Oper braucht man auch privat große Persönlichkeiten, Egos oder wie meinst du?
Ja, also es ist eigentlich mal, innerhalb so eines Hauses muss man sich immer präsentieren und irgendwie immer verkaufen. Okay. Das war mir aber überhaupt nicht klar. Und ich glaube, dadurch, dass ich am Anfang angefangen habe mit dieser Rolle, ich bin die kleine, süße, nette vom Lande, die sich so unglaublich freut, jetzt in diesem Opernhaus zu sein und das alles so grandios und toll findet, war ich in dieser Schublade drin und kam dann da nicht mehr so gut raus.
Okay, also dann, das kann ich verstehen. Aber so. Auf der anderen Seite ist das ja auch dann das Natürliche gewesen. Also, sich zu verstellen und zu sagen, okay, ich mache jetzt auf etwas, was man nicht, also weil ich kann mich sehr gut damit identifizieren, dass man sich wirklich vom Herzen freut und dass man ja wirklich auch, das ist ja, man wollte aus dem Dorf raus und dann hat man diese Riesenmöglichkeit gehabt, das ist ja ein Wow-Element. Und das ist schade, dass es halt so ist, dass man nicht, dass man erwartet, dass Leute dann halt so Ego und so, wie sind die Größten und dann halt dafür Lob kassieren oder mehr Jobmöglichkeiten, nur wenn man so groß tut.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es, also vielleicht ist es in anderen, mit anderen Menschen anders, aber zu meiner Zeit in dieser Situation war das, glaube ich, ungünstig, dass ich das so gemacht habe. Mhm. Ja, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, also die Arbeit auf der Bühne, die ist toll. Wobei auf der Bühne dieser Teil, das, was das Publikum sieht, eigentlich nur ein kleiner Anteil ist der Arbeit, die da stattfindet, weil ja, die Einstudierung der Opern, die dauert ja mehrere Wochen jeweils, also vor Premieren sicherlich 7-8 Wochen.
Wollte ich gerade sagen, 7-8 Wochen, das kommt mir fast schon kurz vor. Also das ist ein intensives, jeden Tag Proben.
Ja, also gut, das kommt dann auch natürlich auf die Größe der Rolle an. Mhm. Also wenn man einen Auftritt hat von einem Satz oder zwei Sätzen, das gibt's ja auch, dann ist man natürlich nicht so viel beschäftigt. Aber wenn man eine größere Rolle hat oder mehrere kleinere Auftritte in einer Oper, dann ja, muss man halt entsprechend mehr proben. Und so, ich glaube, das ist normal, dass man so 7-8 Wochen Proben veranschlagt vor einer Premiere. Und bei Wiederaufnahmen, also wenn ein Stück schon Premiere hatte und schon gespielt wurde und dann aber eine Weile lag und nicht aufgeführt wurde, dann sind die Wiederaufnahmeproben kürzer. Weil die komische Oper sehr viel Wert eben auf Musiktheater gelegt hat und wahrscheinlich auch immer noch legt. Und die war damals bekannt, berühmt, berüchtigt für die Probenintensität und für die Vielzahl und der Probentage und ja, große Probenmengen. Also das ist in vielen Opernhäusern, oder eigentlich ist es üblich, dass man 2 Probenblöcke am Tag hat, einen morgens, einen abends. Und an der komischen Oper wurde häufig noch zwischendrin auch probiert, also morgens und abends. Und manchmal musste man dann eben nachmittags auch noch kommen zu einer dritten Probe oder so. Also ja, und das ist aber auch toll im Vergleich zu vielen anderen großen Bühnen, wo nur die Stars durchgeschleust werden, die dann einen Tag vor ihrer Vorstellung kommen und sich einmal so alle Gänge auf der Bühne angucken und dann mehr oder weniger ihr eigenes Ding da machen.
Ja.
Szenisch war in der komischen Oper es eben so, dass man jede Handbewegung geprobt hat und jeden Blick geprobt hat und jedes Naserümpfen bis ins kleinste Detail, bis das wirklich gesessen hat.
Mein Vater und ich, wir hatten einmal, gab es einen Tag der offenen Türe, Tag der offenen Türe bei der komischen Oper, und da hatten wir die Möglichkeit, mal auch so hinter den Kulissen zu gucken, wie zum Beispiel die, was ich ganz fantastisch fand, waren die Kostüme und sowas. Ja. Also dass da, es ist ja wirklich, also wie war das für dich?
Das war total toll. Das habe ich auch geliebt.
Ja.
Also ich habe dunkle Haare und nicht so richtig lange Haare, manchmal kürzer, manchmal länger. Und wenn man dann da so sitzt und plötzlich lange blonde Locken auf den Kopf gesetzt kriegt, das ist schon doll. Oder eben auch mal rapselkurze Haare, ne? Oder ja, plötzlich ganz alt geschminkt wird oder eine komische Maske aufkriegt. Das ist toll.
Ja.
In so eine andere Rolle reinzuschlüpfen. Und das ist das habe ich als einen totalen Luxus empfunden, dass man, also du kennst das sicher vom Schauspiel auch, dass man in seiner eigenen Person so die verschiedenen Emotionen, die man hat, ausloten kann und mal hinspielen. Ach, ich kann die kleine Nette sein, ich kann aber auch die total Wütende sein und ich kann quasi...
I can be the bitch, no problem.
Ja. Ja. Und das auf der Bühne rauslassen zu dürfen, das ist total toll.
Ja.
Ohne sich dafür genieren zu müssen, weil man muss es ja einfach machen. Wenn es zu klein ist, dann ist es blöd, dann ist es mickrig. Ja.
Und wie ist das mit, singst du denn viel auf, welche Sprachen sind da am gängigsten oder dann auch Italienisch? Und
ich habe auch mal italienische Oper gemacht, aber das war bei einer freien Produktion. Ansonsten in Hildesheim, da wo ich angefangen habe, das ist ein kleines Stadttheater gewesen und die Stadttheater in Deutschland, die spielen fast alles auf Deutsch immer. Mhm. So war das in Hildesheim. Und an der Komischen Oper, die spielt auch traditionell auf Deutsch.
Mhm, okay.
So dass ich da auch immer alles auf Deutsch gesungen habe. Die haben manchmal dann eigene Textfassungen gemacht von irgendwelchen Mozart-Opern oder irgendwie, was so übersetzt werden musste. Und da haben sich mitunter Dramaturgen dran versündigt. Das war manchmal was schrecklich, was rauskam. Aber für mich selbst ist es leichter, natürlich auf Deutsch zu singen, weil ich dann viel mehr Untertöne verstehe.
Mhm.
Das auf Italienisch, das geht auch, weil man im Studium Italienisch lernt. Ein bisschen, wenigstens so, dass man sich so einen Text grob übersetzen kann.
Ja.
Das funktioniert schon auch. Die Musik transportiert ja an sich auch schon viele Emotionen. Also vieles da reinkomponiert.
Was war denn bis jetzt in deiner ganzen Laufbahn so das most memorable Rolle oder Inszenierung für dich, wo du gemerkt hast, dass da hat irgendwas... sich mehr irgendwie bewegt in dir drin als sonst? Wenn du weißt, genau.
Also was besonders viel damals in mir ausgelöst hat was mich jetzt eigentlich bis jetzt immer noch begleitet, weil es so eindrücklich war, im Nachhinein begreife ich das jetzt erst, das war eine Produktion von Peter Grimes, eine Oper von Benjamin Britten. Und das war eine etwas merkwürdige Inszenierung, sozialkritisch. Und das ganze Bühnenbild bestand aus Fußmatten. Berge von Fußmatten.
Stand irgendwas drauf auf den Fußmatten?
Nee. Waren die als Symbol dafür gemeint, dass man, also bei Peter Grimes, Peter Grimes ist ein Außenseiter und man wirft ihm irgendwie, ich glaube, einen Mord vor oder schlimme Misshandlungen an einem Lehrjungen, den er hatte oder hat. Und der wird so von seiner Gesellschaft in so einem Fischerort, es handelt an der Küste, wird der ausgegrenzt und niemand will mehr was mit ihm zu tun haben. Und deshalb, diese Fußmatten waren so das Symbol. Jeder hat seine eigene Fußmatte, tritt seine Füße ab, bevor er irgendwo reingeht und lässt alles draußen und geht dann eben in seine eigenen vier Wände und hat damit nichts mehr zu tun. Und dann waren eben diese Fußmatten, mit denen war der gesamte Bühnenraum ausgestattet. So. Und ich war eine von den Nichten. In Peter Grimes gibt es zwei Nichten, die sind mehr so Objekte. Also die haben ganz schöne Nummern zu singen. Und insgesamt ist das total tolle Musik. Es gibt grandiose Orchester-Zwischenspiele, die wirklich phänomenal toll sind. Deshalb hat sich mir das auch eingeprägt. Aber diese beiden Nichten waren so als geschundene, misshandelte, vielleicht nicht Prostituierte, aber sowas an der Grenze, so waren die inszeniert, die hingen immer in so einer Bar rum und waren auch total gelangweilt und angenervt und schlecht von allen behandelt. Und so waren wir inszeniert und diese Regisseurin wollte immer, dass wir in allen Proben da sind, wir zwei Nichten. Und wir saßen dann permanent gelangweilt über Wochen, tagelang gelangweilt in so Sesseln am Bühnenrand. Damit diese Regisseurin sich alles besonders gut vorstellen konnte.
Ja.
Und diese Stimmung von gelangweilt in so einem Sessel mit destruktiven Gedanken abhängen, dieses Gefühl über Wochen selber jeden Tag künstlich herstellen zu müssen und sich da hinein zu vertiefen, weil wenn man einfach nur so abgehangen hat, dann hat die das immer gesehen, hat gesagt, ich brauche mehr Intensität. Das hat mich völlig fertig gemacht. Und daraus habe ich aber mitgekriegt, was das für einen selber bedeutet, wenn man in so einer Abhängphase ist, jetzt im normalen Leben, dass sich das total verstärkt, wenn man irgendwo einfach nur so rumhängt und destruktive Gedanken hat. Also dass sich diese äußere Haltung, die man hat, total auf das Innere überträgt.
Ja.
So lange, bis es einem wirklich schlecht geht. Und mir ging es in dieser Phase echt, ja, so wie ich das, richtig schlecht. Das hat sich total auf mein persönliches Leben übertragen.
Wie, das hat sie so Method-Acting-mäßig dann, oder wie?
Meinst du, sie hat das bewusst eingesetzt, damit wir noch besser werden?
Nein, aber sowas wie, sie wollte ja, dass ihr gelangweilt, also dieses negative habt.
Ach so, mein,
und theoretisch wurdest du ja das. Du wurdest ja komplett das, was du ja eigentlich spielst, weil irgendwann mal dachtest du, mein Gott, warum muss ich hier gelangweilt gespielt? Also man war ja tatsächlich gelangweilt und genervt.
So habe ich es nicht empfohlen. Ich glaube, so hat sie das nicht gemeint. Ich glaube, die brauchte uns einfach da so als Dekoration. es war schrecklich. Aber es hat sich mir total eingeprägt und die Musik von Peter Grimes ist einfach richtig, richtig toll, finde ich. Ist vielleicht nichts für Operneinsteiger oder vielleicht gerade, weil sie so sehr bildhaft ist und dann geht's, also das, die Komposition in diesen Orchester-Zwischenspielen, die beschreibt die verschiedenen Zustände des Meeres. Mhm. Also wie das Meer sein kann, total aufgewühlt oder ganz glatt oder man sieht es förmlich glitzern in, oder man hört es förmlich glitzern in der Musik. Das ist super schön. Ja, also das war so eine Inszenierung oder was auf der was ich wirklich toll fand.
Ja.
Und ja, dann natürlich, wenn man also eine große Rolle, eine Hauptpartie irgendwo anders zu singen hat, das ist auch wunderbar. Also ich hatte das Glück, ich durfte Susanna in der Hochzeit des Figaro singen. Das ist eine der größten Opernpartien, die es überhaupt gibt. Also die Susanna ist halt im ganzen Figaro 3,5 Stunden lang fast ständig auf der Bühne. Das macht auch total Spaß. Es war eine schöne Inszenierung von Barry Kosky damals schon. Das hat Spaß gemacht. Und natürlich, was ich wahnsinnig gern gesungen habe, war die Adele in der Fledermaus. Weil das so eine überkandidelte.
Was für ein berühmter. Kannst du da was singen?
Nein. Na, das, jetzt nicht hier so aus.
Klar, natürlich. Ich habe auch gedacht, das ist so, wenn jemand fragt, kannst du mal was spielen oder kannst du auf Knopfdruck heulen oder sowas? Natürlich
mein Sohn kann das übrigens.
Ah ja, das kann er dann gut einsetzen, ja, für alles, was er will. Mama, bitte. Ja, so eine Hauptfigur zu spielen ist wahrscheinlich also ein Traum. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh. Und jetzt wollte ich dich ein bisschen dazu fragen, 2009 hast du nämlich den Classic Echo gewonnen. Richtig?
Ja, also muss man vielleicht einschränkend sagen, eine Aufnahme oder eine, wie war denn das? Also es gab eine Buxtehude-Gesamtaufnahme. Buxtehude ist ein Zeitgenosse von Bach ungefähr gewesen. Also kein Opernkomponist, sondern der Hauptsache.
Buxtehude?
Ich dachte, Dieterich Buxtehude.
Ich glaube, das war immer das, was mein Vater so als, naja, bist ja nicht der Buxtehude, also so ein ausgedachter Name. Ich dachte, das wäre immer das.
Nee, der war Organist in Lübeck und Komponist und hat Riesenorgelwerke, der Buxtehude, Riesenorgelwerke und ganz viel auch für Gesang und Chöre komponiert und der Dirigent Ton Koopman ist ein Barockspezialist aus Holland. Der hat eine Gesamtaufnahme gemacht über einige Jahre hinweg von Buxtehude-Werken und unter anderem ganz viele Vokalwerke. Und das ist damals, also da habe ich in einigen mitgewirkt als Solistin und das Ding ist dann ausgezeichnet worden mit dem Klassik-Echo. So war das.
Das ist doch cool. Das ist doch cool.
Aber jetzt gibt es den Echo gar nicht mehr. Der ist ja dann so.
Ist ein bisschen blöd gelaufen alles, ja. Aber hast du so ein Echo zu Hause dann?
Nee.
Ja, aber wie das?
Nee.
Nur dieser.
Ich glaube, diese Aufnahme, wahrscheinlich hat Ton Koopman die irgendwo rumstehen.
Naja. Ich würde jetzt den rufst du mal an und sag's mal. Hey, mir fehlt was in meinem Regal.
Ich weiß nicht, das müsste ich dann abstauben. Ich bin nicht so ein Staubfischer.
Ja, stimmt.
Fehlt mir nicht.
Ja, aber das ist trotzdem schon, also eigentlich.
Klar, das ist natürlich, ich habe mich damals wahnsinnig gefreut und das ist natürlich auch toll, sowas im Lebenslauf stehen zu haben. Aber eigentlich ist immer das Entscheidende für mich tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Augenblick des Tuns. Also diese Musik dann da aufzuführen und vielleicht aufzunehmen und mit anderen gemeinsam die Musik zu machen, das ist eigentlich, das ist das.
Sekundär, nee.
Nee, das ist das, was Spaß macht oder das, was mich fasziniert. Ist tatsächlich auch so, im Konzerten oder was, oder auch auf der Opernbühne, also haben mich auch schon mal Leute gefragt, wie ist denn das dann mit dem Applaus hinterher, ist das nicht toll und so. Ja, das gehört mehr, also für mich mehr mit so dieser allgemeinen Schlusserleichterung, dass es gut gegangen ist, hoffentlich.
Ja.
Und dann freuen sich die Leute und dann freue ich mich auch natürlich, dass die sich freuen. Ich meine, wenn die jetzt Buh rufen würden, das wäre ja schrecklich, aber
aber das ist nicht dafür der Grund, warum du es machst.
Nee, das, der Grund ist tatsächlich das Musikmachen an sich.
An sich, ja. Ist öfters bei dir auch so dieser Flow-Moment, wo man, ich denke, das sagt man doch so, dieser Flow, das redet man auch im Sport oder in der Schauspielerei und im Gesang, gehe ich davon aus, dass man diesen Moment hat, wo alles fließt, wo auf einmal du merkst, du kannst eigentlich alles machen und deine Mitspieler sind genau auf dieser selben Welle und das hat man eigentlich, also manchmal, nicht immer, finde ich, also so geht es mir, aber wenn man es dann hat, es ist ein fantastisches Gefühl.
Ja. Machst du denn eigentlich Schauspiel auch selber noch? Stehst du ab und zu auf der Bühne?
Ab und zu, ja. Nicht mehr so viel wie am Anfang, aber jetzt, ja, schon immer mal hier und da.
Ja. Ja, also eigentlich sind das ja wirklich die besten Momente, wenn es läuft, wenn es flutscht, wenn es fließt und man sich nicht drüber Gedanken machen muss. Und die Vorstellung oder die Konzerte, in denen man da steht und irgendwie drüber nachdenkt, was kommt denn jetzt als nächstes? Oder oh Gott, der letzte Ton, der war jetzt ja nicht so toll. Ja. Oder gleich kommt die schwere Stelle. Da ist es das Mist. Dann ist halt zu sehr abgelenkt und dann, also man braucht schon diese 100%ige Konzentration auf die Sache, sonst passiert auch eher mal was.
Ja, klar.
Aber tatsächlich, diese Flow-Momente, wenn es läuft, dann ist es toll.
Ja. Und nicht dieses, habe ich das nicht gerade eben schon gesungen? Das ist so, wenn man zwischendurch irgendwann mal denkt, warte mal, haben wir das schon gerade gespielt? Oder müssen wir das jetzt gleich nochmal machen? Oder haben wir es gerade nochmal gemacht?
Das mir mal passiert in einer Opernvorstellung
mit einer
Händel-Oper in London, tatsächlich in einem etwas kleineren Theater und in so eine Barockoper. Und dann hatte ich ein Liebesduett zu singen mit meinem Partner, umschlungen vorne direkt vor der Bühnenkante, Mitte. Angestrahlt, nur wir auf der Bühne und sonst nichts. Und im Orchestergraben spielte das Orchester. Und wie das so war, ich weiß nicht, ob es eine Arie war. Doch, es muss eine Arie gewesen sein. Also ich habe allein gesungen. Habe ich eine falsche Schleife genommen im Singen. Also irgendwie eine Abzweigung. Bei Händel ist das ganz häufig so, oder in der Barockmusik, dass so einzelne Abschnitte wiederholt werden, nochmal wiederholt werden, nochmal wiederholt werden, ganz bisschen anders wiederholt werden und dann noch ein fünftes Mal wiederholt werden. So. Und ich wusste nicht mehr, wie oft habe ich es denn jetzt schon. Und dann war ich draußen. Und dann stand ich da halt am Bühnenrand in der Mitte und das Orchester spielt, aber ich wusste nichts mehr, wo ich bin. Keine Ahnung. Und dann der Dirigent stand unten, ich sah Panik in seinem Blick, er wahrscheinlich Panik in meinem Blick. Und dann hat er mir da reingesungen. Aber er sang genau so einen Abschnitt, der halt 10-mal an verschiedenen Stellen vorkam. Und das hat mir gar nichts genützt, weil ich immer noch nicht wusste, wo ist es denn jetzt? Oh, das war schrecklich. Und irgendwann nahm das aber ein Ende und dann konnte ich wieder einsetzen und wusste wieder, wie es ging. Aber ja,
wie lustig,
das war schrecklich.
Diese Stelle geht einfach so 2,5 Stunden und jeder ist so, ich komme da nicht mehr raus,
Fürchterlich.
Oh Gott,
und,
ja.
Ja, am nächsten Abend dieselbe Oper wieder und dieselbe. Und ich habe, am nächsten Tag dann da wieder rauszugehen und das wieder zu machen, das ist Gott sei Dank dann gut gegangen.
Ja.
Schlimm.
Das glaube ich, das ist schlimm, ja. Aber ich frage mich, wie oft, der Intendant, wie heißt das? Der Dirigent. Der
Dirigent.
Wie oft ihm das vielleicht selber auch schon mal passiert ist, also mit der Schauspielerin, die diese Rolle gespielt hat, weil wenn das so ist, dass man immer wieder vom Neuen anfängt, das kann ja gut passieren, dass man halt, und wenn man gerade von so einer umschlungenen Szene kommt mit dem Partner, mit dem Liebespartner, naja.
Also ist klar, passiert das immer mal, dass man irgendwie schmeißt, und bei anderen finde ich es auch natürlich überhaupt nicht schlimm, es ist nur, wenn man selber da steht, dann ist es schrecklich. An den größeren Opernbühnen gibt es ja dann so Flößen zum Glück, oder Souffleure. Und manchmal hört man die tatsächlich und dann hilft es. Und dann ist das toll.
Und die singen dann in derselben, die versuchen dann, das zu singen, oder sprechen sie es?
Die sprechen. Die schreien vom Bühnenrand dir Anfänge von Textphrasen
Ah, okay. Auf die Bühne. Ja, also zu Flöße kennt man, aber ich dachte vielleicht in der Oper singen die es.
Nee, komischerweise die Musik, das ist verrückt. Die Musik, die hat man meistens, also die vergisst man eigentlich nicht. Also und dann spielt ja auch das Orchester immer irgendwas dazu, also wo man dann sich an irgendein Instrument anhängen kann. Aber dann so einen Text zu vergessen, das passiert eher mal. Ja. Manchmal dichtet man dann auch einfach irgendwas.
Ja. Oh. Ich gucke mal gerade in meinen Notizen. Warte mal. Genau, Flo hatte ich gerade, darüber haben wir gesprochen. Aber das hat man auch. Ich habe immer meine eigenen Fragen und natürlich haben wir so einen normalen Gesprächsflow, aber manchmal gucke ich in die Fragen, die Redaktion mir geschickt hat und jetzt haben die geschrieben, wie lernst du die Stücke auswendig? Hast du ein paar Tipps zum Auswendiglernen? Aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich in den Proben die gelernt werden.
Ja, also bevor in der Oper szenische Proben losgehen, hat man musikalische Proben. Und man lernt sein Zeug selber, die Töne, und dann übt man mit einem Pianisten gemeinsam diese Partie ein. Manches muss man auch auswendig lernen, manchmal in Operetten oder so hat man ja auch Sprechtexte, oder in der Zauberflöte gibt es auch Sprechtexte. Muss man wenigstens so können, dass man es in der Probe irgendwie anbieten kann. Ne? Also wenn man dann da völlig unvorbereitet erscheint, ist es für die Kollegen eine Zumutung. Ja. Weil die ja dann ewig warten müssen, bis man seine Texte. Wörter da irgendwie rausstammelt. Und dann kann man ja auch einfach nicht vernünftig spielen, weil das kennst du auch. Ja, wieder viel wiederholen. Und tatsächlich habe ich es immer als hilfreich empfunden, oder dass man auf der Bühne das eben mit bestimmten Aktionen verknüpft. Man weiß dann, klar, wenn ich das Glas hochnehme, dann sage ich, ich bringe mich um. Oder keine Ahnung. So.
Ja. Klar, das natürlich, der Körper kann sich das besser merken als der Kopf. Also ich habe das auch immer so, dass wenn man gewisse Bewegungen dazu hat. Spielst du eigentlich noch, du hattest am Anfang gemeint, du hast ja dann Querflöte und Geige und so gespielt. Spielst du noch Instrumente?
Geige. Jetzt, und wir haben ein Klavier, also ein Flügel hier stehen. Ab und zu spiele ich ein bisschen Klavier. Und wenn ich mich selber begleite oder meine Schüler begleite, dann spiele ich auch auf dem Klavier. Mhm. Und die Geige, also ich habe als Schülerin, weiß ich nicht, wie lange, mit 10 habe ich vielleicht angefangen, also so 8, 9 Jahre habe ich Geigenunterricht gehabt. Mhm. Und dann im Laufe des Studiums habe ich nochmal vielleicht versucht, in irgendeinem Orchester mitzuspielen und so. Aber jetzt lag die viele Jahre lang einfach so im Schrank und gammelte halt vor sich hin. Und ich wusste aber auch, der Bogen ist nicht mehr richtig in Ordnung und die Saiten sind wahrscheinlich auch nicht mehr in Ordnung. Und irgendwie haben wir uns aber mal darüber unterhalten. Ich glaube, die Kinder waren neugierig. Mhm. Dann habe ich sie denen auch mal gezeigt, aber dann wieder in den Schrank gelegt. Und dann hat mir mein Mann das letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Dann hat er heimlich die Geige genommen und aufarbeiten lassen, neue Saiten draufziehen und den Bogen neu machen lassen und so. Und dann habe ich angefangen, wieder ein bisschen Geige zu spielen. Und wir haben dann auch zusammen ein bisschen Musik gemacht. Er hat Klavier gespielt und ich dazu Geige. Und das war herrlich, ein musikalisches Hobby mal wieder zu haben. Mhm, also jetzt, was kein Beruf ist. Und es klang schauderhaft am Anfang. Und jetzt habe ich auch schon wieder eine Weile nicht gespielt. Wenn ich jetzt wieder spiele, dann klingt es wahrscheinlich auch wieder total schräg und überhaupt nicht schön, aber es hat mir so einen Spaß gemacht und es war mir komplett egal.
Ja, das macht am meisten Spaß, wenn man nicht mehr auf Ergebnisse orientiert ist, sondern zu sagen, okay, man macht das, weil es einem Spaß macht und man probiert es einfach aus. Und spielen deine Kinder Instrumente?
Die spielen Klavier.
Und haben sie denn auch irgendwie gewisse Sehnsucht oder Neigungen zum Gesang?
Der Kleinere, der hört total viel Musik, also Popmusik oder bei Spotify rauf und runter. Aha. Und wenn wir dann ein Autoradio anhaben, dann kann der immer alles mitsingen. Der kann aber kein Englisch, aber er merkt sich irgendwie so diese Laute.
Ja, okay. So.
Und jetzt hat er No Milk Today, hat er jetzt entdeckt. Und dann singt er, das findet er total toll, da singt er immer mit. Und singt das auch ohne Radio einfach so. Der kann echt schön singen, der Große kann auch schön singen, aber denen ist beiden komischerweise singen unendlich peinlich.
Ah, okay. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist normal. Wie alt sind die? Die sind
9 und 13. Ja, aber ich meine, nun sehen sie mich ja ständig singen. Okay, und stimmt, so. Oder eigentlich denke ich, es müsste ja irgendwie normal. Nee, finden sie aber echt total peinlich.
Aber auf Knopfdruck weinen.
Ja,
das können sie. Ja. Und, hier steht das sogar. Ja. Ich frage jetzt nur noch, weil wir halt von denen natürlich gesponsert werden und sowas und weil die, ich finde die toll, aber kennst du Gallery Voice und benutzt man das in der Opernszene?
Ja, selbstverständlich kenne ich Gallery Voice, ja. Und ich benutze das tatsächlich auch. Das gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und von diesen ganzen Produkten, die einem so dann in der Apotheke angeboten werden, ist das noch eins, also
von ja, ich finde. Ja, sehr gut.
Also manche Kollegen sagen, oh nee, das finde ich eklig, das wird ja dann immer mehr im Mund und so. Aber ich finde wirklich eigentlich angenehm im
Für
Hals.
Die Stimmbänder ist das eigentlich ganz cool, ja.
Ich finde das ganz gut. Und ich benutze von derselben Firma Gelomyrtol. Wenn ich Schnupfen habe oder was, dann nehme ich immer dieses Gelomyrtol und dann kriegt man so einen Pfefferminz. Ja. Eukalyptusatem.
Ah, okay. Das ist auch gut gegen Mundgeruch anscheinend. Nein.
Weiß ich nicht, ob es das übertüncht, keine Ahnung. Aber macht dann irgendwie wohl die Nebenhöhlen und so frei. Also, nee, ich finde das eigentlich ganz gut.
Ja, sehr gut. Und momentan bist du ja auch, also da können wir kurz ein bisschen drüber sprechen, du bist ja dann auch Gesangslehrerin jetzt. Und wie ist das für dich? Wie ist das jetzt?
Das macht mir total viel Spaß. Mhm. Ich konnte mir früher überhaupt nicht richtig vorstellen, obwohl ich auch so ein Diplom gemacht habe als Gesangspädagogin an der Hochschule. Aber das macht mir ja richtig viel Spaß, zumal ich jetzt auch in den letzten Jahren angefangen habe, eine Coaching-Ausbildung gemacht habe für NLP, neurolinguistisches Programmieren und Wing Wave Coaching. Ja, das hat mit so Augenbewegungen zu tun. Eigentlich ist der Plan, dass ich immer
Augenbewegung zu tun. Das musst du jetzt.
Wie erkläre ich es? Also diese Augen, man löst in dieser Art von Coaching so Augenbewegungen von links nach rechts aus. Ein bisschen wie, nicht, also bei der kennst du Hypnose? Kennst du?
Ja,
so. Kenn ich. Oder nein, anders gesagt, es gibt auch so Schlafphasen, wo die Augen so innerlich zucken.
REM.
Genau, richtig. Mhm. Und diese Augenbewegungen, die in dieser Art von Coaching stellt man die selber her als Coach beim Klienten. Der verfolgt dann so Finger.
Ja.
Und dadurch kann man bestimmte Traumata oder bestimmte Blockaden, die man im Kopf hat, kann man dadurch lösen und verarbeiten.
Wow.
Und da bin ich selber drauf gekommen, weil ich ganz schlimm immer unter Lampenfieber gelitten habe. Jahrelang, schrecklich. Krass. Hat mir alles Mögliche kaputt gemacht, also hatte ich das Gefühl. Und vor allen Dingen hat es mir unglaublich viel Spaß genommen, am auf der Bühne stehen und am Singen. Und dann hab ich mal selber so ein Coaching gemacht, ein Wingwave-Coaching, und es war unglaublich, weil ich danach eine Probe hatte, einen Tag später, und zum ersten Mal in dieser Probe saß und gedacht habe, ist okay, dass ich hier sitze. Aha, und nicht mich so gefürchtet habe. Und das Konzert lief dann auch gut. Und es hat mir sehr, sehr geholfen. So entstand schon damals der Plan, dass ich das eigentlich selber lernen möchte, wie das geht. Ja, und das habe ich jetzt so im Laufe der letzten Jahre mir angeeignet mit neurolinguistischem Programmieren und eben dieser Methode Wingwave. Und ja, eigentlich ist mein Ziel, dass ich jetzt das, was ich selber auf der Bühne angewendet habe und gelernt habe und was mir geholfen hat, dass ich das gerne weitergeben möchte. Ja. Also zum einen das Stimmliche im Gesangsunterricht und zum anderen auch, also gleich eine andere Herangehensweise an die Sache. So ein Musikstudium in dieser klassischen Musikerwelt ist häufig davon geprägt, dass man immer guckt, was klappt noch nicht, was ist noch nicht gut, wo musst du noch dran arbeiten. Was natürlich irgendwie auch legitim ist, weil man will ja vorankommen, man will besser werden und so. Aber wenn man immer nur darauf gepolt ist, zu gucken, wo ist es noch nicht gut, dann macht das ja unter Umständen was mit einem.
Ja.
Bei manchen funktioniert es vielleicht total gut, aber funktioniere besser selber, wenn ich gelobt werde, zum Beispiel.
Ja, absolut.
So, ja, und das versuche ich halt im Gesangsunterricht miteinander zu verknüpfen. Also zu gucken, was läuft schon gut und diese Bereiche, wo es gut läuft, auszudehnen und die Freude daran, an dem, was man gut kann, dafür zu nutzen, dass auch die Stellen, die noch nicht so gut laufen, dass man die dann genauso leicht hinkriegt wie die anderen Stellen, die.
Man spricht ja auch irgendwie im Studium immer von, man bricht Menschen, also dieses Brechen, man bricht.
Fürchterlich.
Und das ist, das fand ich auch, ich muss ehrlich sagen, das war, ich habe auch mich schwer damit getan, also mit diesem, weil man denkt dann irgendwann mal, ich laufe nicht mehr richtig. Also das geht ja so weit, du zweifelst ja irgendwie alles an, wie man genau, und das ist noch nicht, und hier, und meine Hüften sind zu nach innen, und das ist das. Und ich habe auch, also das hat wirklich schon die 10 Jahre gedauert danach, dass man eigentlich eher sagt, eher nur vom Positiven her ausgeht. Nicht das, was man, nicht immer dieses Kritisieren, sondern von der positiven Energie schöpfen.
Ja.
Und da besser werden, als immer das Negative aufzublasen und zu sagen, hier, das und das ist kaputt oder das ist nicht so gut, sondern ja, das, und was ich interessant finde, ist, dass du erzählst, dass Lampenfieber bei dir so groß war. Mhm. Und trotzdem, wenn wir haben ja jetzt erst, reden vielleicht eine Stunde oder sowas miteinander, und dass wir deinen ganzen Lebenslauf so durchgegangen sind und man das ja gar nicht sieht oder wir haben nicht darüber geredet. Und wenn ich das jetzt im Nachhinein höre, denke ich so, wow, what the fuck, das ist alles so viel und so schwer. Wenn man dieses Lampenfieber ist ja, du musst dich ja jeden Tag dann oder jedes Mal, wenn man in dieser Bühnensituation ist, wieder seinen größten Ängsten stellen. Also das ist schon, auch obwohl du das hattest, hast du ja voll viel noch geschafft, also
das ist schon. Ja, ja. Also ich fand in der Oper meistens nicht so schlimm wie im Konzert, weil in der Oper hat man tatsächlich vorher irgendwie diese wochenlangen Proben und dann ist man an das Bühnenbild gewöhnt und an sein Kostüm irgendwann gewöhnt und an die Kollegen und so. Und dann ist es, nicht wie nach Hause kommen, aber so ein bisschen wie, man kommt auf eine gewisse Art eine vertraute Umgebung und spult dann da sein Programm ab. Aber wenn ich in ein Konzert gehe, dann habe ich vorher ganz wenig Probe nur, vielleicht ein paar Stunden. Und das Zeug lerne ich halt zu Hause so, dass ich es kann. Aber, und dann fällt halt dieser Gewöhnungseffekt, der fällt weg. Und dann stehst du da und plötzlich ist da die Berliner Philharmonie. Ja, schrecklich. Ja. Grauenvoll, schrecklich. Wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen. Aber das Gute ist, die gute Nachricht ist, dass man das lernen kann. Ich habe es nur leider damals nicht gewusst. Aber jetzt weiß ich, es hilft halt mir, wenn ich mich vorher versuche, an den Raum zu gewöhnen. Unter Umständen, dass ich mir Bilder davon angucke oder dass ich mir schon beim Üben vorstelle, wie das sein wird, wenn ich da stehen werde auf so einer Bühne oder mit diesem Blick in den Saal. Meistens gibt es ja von den großen Konzertsälen inzwischen auch Bilder, die man sich angucken kann. Dann kann man sich das, dann kann man das mit in sein Üben integrieren. Und ich glaube, das hilft.
Ja, ich glaube schon. Das. Ich glaube auch, die Vorstellungsmacht ist so viel stärker, als dass man selber genau weiß. Ich bin immer noch öfters aufgeregt und ich hatte jetzt vor kurzem ein großes Vorsprechen und nur allein, dass ich daran gedacht habe, hab ich sofort muss ich sofort auf Klo gehen. Sofort, oh mein Gott. Und man kann sich ja das irgendwie nicht rausreden. Man muss sich das wirklich einfach gewisse Übungen sich raussuchen, wo man merkt, das hilft.
Was hilft dir denn?
Ja. Oh Gott. ich versuche zu, das ist ein bisschen albern, aber ich tanze davor. Ich höre dann Musik und versuche ganz viel zu tanzen, weil ich einfach zu viel Energie habe und dann, dass ich sage, okay, das lasse ich jetzt alles raus und dann höre ich mir irgendwelche Pop, meistens alte Songs, was höre ich denn, from the Scissors, ich weiß nicht, wie die, irgendwas mit Scheren, Scissors, und dann das Lied geht, I don't feel like dancing, and it's like, I don't feel like dancing, das ist ganz alt, egal, und das, dazu tanze ich dann.
Ja, das ist
ja
gut. Hilft.
Und ansonsten halt einfach dann, ich nehme auch Beruhigungstabletten, um ehrlich zu sein. Oh. Und dann, also so Baldrian oder sowas. Das hilft.
Es funktioniert beim Singen leider nicht so gut, weil wenn du dann schlapp wirst im Körper, dann kannst du nicht mehr richtig stützen, sagen wir. Kannst du die Atmung nicht mehr so gut kontrollieren und dann ist es nichts. Also man muss schon leider immer körperlich voll auf der Höhe sein.
Kannst du auch keinen Schluck Wodka trinken.
Es gibt natürlich Kollegen, die das machen oder irgendwas nehmen, aber nee. Also ich finde es ungeeignet und für meine Stimme würde es auch nicht funktionieren.
Ja.
Bei Männerstimmen ist es vielleicht anders, leichter.
Wie siehst du jetzt die letzte eigentlich abschließende Frage so für die Oper oder wie ist die Entwicklung, wie hat sich die Geschichte der Oper sozusagen in den letzten 10 Jahren entwickelt? Glaubst du denn, dass mehrere Opern zumachen? Sind die Besucherzahlen, gehen sie nach unten, nach oben?
Oh, da muss ich jetzt geschehen, oder mit den Zahlen, da kenne ich mich nicht aus. Also ich finde das ganz toll, dass viele Opernhäuser so irgendwelche pädagogischen Projekte anbieten. Mhm. Und ganz viel für die Schulen irgendwelche Extravorstellungen machen oder irgendwelche ja, Abteilungen haben, die sich darum kümmern, auch jüngeres Publikum in die Oper zu kriegen.
Ja.
Also die geben sich da redlich Mühe, keine Frage. Jetzt haben wir ja nun tatsächlich Corona-Zeit Im Moment ist es ganz schlimm, ja. Mhm, also man weiß nicht, wie das wieder funktionieren wird und wann wieder Vorstellungen stattfinden können und unter welchen Bedingungen und so, keine Ahnung, da wird sicherlich einiges im Bach runtergehen.
Ja, das ist aber
hoffen
für
wir,
sehr viele.
Das möglichst nicht. Ja, wobei, also da ich ja nun irgendwie mich schon ein bisschen länger damit beschäftigt habe, was kommt denn nach der eigenen Gesangskarriere und dann eben angefangen habe mit dem Unterrichten und mit so Stimmtrainings, die ich auch gebe. Also abseits von Musik überhaupt fürs Sprechen und fürs Auftreten. Und ja, zum Glück habe ich ein kleines Buch geschrieben, das ich jetzt gerade verkaufe.
Heißt
und das heißt die 49 Stimmerfolg-Alltagstipps.
Okay.
Und das beschäftigt sich damit, wie man sich im Alltag schon um seine Stimme kümmern kann und was man für Übungen machen kann, jenseits von Tonleitern und Dreiklängen oder vielleicht auch ein bisschen das, um seine Stimme so gesund zu halten und fit zu halten und in Form zu halten. Und jetzt gerade, weil die ganzen Chöre auch nicht proben können und auf lange Zeit erstmal nicht zusammen singen können werden, ist das für die, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Das ist aufgebaut wie ein Adventskalender.
Mhm. Oh, okay.
Dass man so jeden Tag eine Übung machen kann über 49 Tage hinweg. Und ja, vielleicht im besten Fall was hat, wo man sich gesangstechnisch oder stimmtechnisch drauf freuen kann für den Tag.
Sehr schön. Gibt es eine kleine kurze Übung, die wir zum Abschluss machen könnten? Oder ist da aus deinem Buch?
Oh, eine Übung. Die hat vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Stimme zu tun. Mhm. Aber da die Stimme im Körper sitzt und der Körper also nicht nur die Stimme unser Instrument ist, sondern der gesamte Körper, das Instrument ist, ist das eine Übung zur Haltung. Weil je besser die eigene Körperhaltung ist, also entspannt, aber nicht schlaff, also gibt es dafür eine sehr schöne Übung. Und zwar geht die so, dass man sich aufrecht hinstellt.
Okay.
Aufrecht hinstellt.
Ich mache das jetzt mal. Ich stelle mich hin, ich muss das Mikro so halten. Okay, ich bin dabei, Miriam, ja, ich stehe.
Locker in den Knien und der Kopf so über der langgestreckten Wirbelsäule.
Okay.
Schultern locker, Arme locker, kannst vorher mal ein bisschen mit den Schultern rollen.
Ich schüttel mal alles hier.
So runterhält. Und der Kopf schwebt so auf einem langen Nacken. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein paar ganz große, wunderbare, starke Flügel auf dem Rücken. Mhm. Also ob das nun Engelsflügel sind oder Adlerschwingen, jedenfalls sind die groß und die reichen oben noch ein Stück über deinen Kopf hinaus.
Ja.
Und nach unten bis fast auf den Boden.
Okay, ich sehe es. Es sieht sehr schön aus in meinem Kopf.
Also auf deinem Rücken. Auf deinem Rücken sind die. Und mit denen, die könntest du auch bewegen, weil es sind nicht so kleine Flatterflügel, sondern die sind richtig majestätische Schwingen. Also du spürst so, wie du die Luft bewegst mit den, mit den Flügeln. Ja, diese Flügel, die kannst du jederzeit, wenn du die brauchst, hervorholen und dir auf den Rücken setzen oder da rauswachsen lassen. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, faltest du sie zusammen und steckst sie in die Hosentasche. Aber solange sie da sind, hast du diese aufrechte, wunderbare Haltung, bei der dir diese Flügel helfen und die machen dich groß und die machen dich, die geben dir einfach eine gute Haltung und dadurch eine gute Ausstrahlung. Ich weiß nicht, kannst du irgendwas davon spüren?
Absolut, ich kann sehr viel davon spüren. Also ich stelle es mir gerade, wie gesagt, sehr vor und ich merke, ich kann jetzt mich wieder untersetzen, dass hinten die, die Schulterblätter.
Ja.
Also von denen aus habe ich sie sozusagen, sind die Entweitungen vom Schulterblatt und die Schulterblätter haben sich weiter nach hinten gezogen. Also so, als ob ich geraderer stehe.
Ja.
Ja, und es war, ich habe ein gutes Bild im Kopf gehabt, weil ich diese, also ich finde diese schönen Engelsflügen kann man sich auch Victoria, ich kam mir vor wie in Victoria.
Ja, sehr gut.
Also das ist ja auch dann positiv, wenn man denkt, da man ist a hit.
Ja, und tatsächlich, da ist man wieder bei dem, also wenn man sich selber so aufrichtet und man kriegt einen anderen Blick, man guckt die Leute anders an, man steht anders da. Und das hilft einem, wenn man irgendwie vor Publikum mal steht oder, ich meine, im Moment kommt das ja nicht so vor, dass einem die Leute so dicht auf die Pelle rücken in einer Einkaufsschlange, aber im Zweifelsfall könnte man sie auch da auspacken und
ja, gucken, ja.
Was ja, passiert, wenn man sie anlegt.
Ja, ich glaube, so Energie, die spürt man, also das ist nicht zu esoterisch oder sowas, aber ich glaube, so eine körperliche Haltung oder wenn man ein bisschen anders steht, strahlt das auch was ganz anderes aus. Ist ja auch dieses... Michael Tschechow, glaube ich, hat ja auch sowas gesagt, so dass wenn man halt natürlich, dass sein Schauspiel darauf hin basierte, dass er halt zuerst in die Körperhaltung ging und dann daraufhin das Spiel. Also wenn du die Arme weit nach oben rausstreckst, wirst du eher eine gut gelaunte Szene spielen, als wenn du sie ganz hier Körper
genau.
hier irgendwie, ja, Körpersprache. Aber das weiß doch jedes Kind hier.
Und wenn nicht, steht's in meinem Buch.
Ja, und dann steht's in meinem Buch. Sehr gut. ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank. Mich, ich habe ein bisschen. Jetzt habe ich so viel geredet. Also eigentlich müssen wir jetzt nochmal was machen und dann erzählst du was.
Nein, aber es ist doch, die Leute, die sind schon alle gelangweilt von meinen dauernden, wiederholten Geschichten. Nee, es war wirklich sehr spannend. Und
danke.
Ich hoffe, dass jetzt diese Corona-Zeit bald vorbei ist und dass wir alle wieder zu unseren normalen Aktivitäten greifen können.
Ja, das wäre schön.
Ja. Schönen Gruß nochmal an Lola Pent.
Ach ja, danke.
Und an die Kinder.
Richtig aus, ja.
Und ja.
Dann, vielen Dank.
Vielen Dank. Wir winken ins Mikro.
Ja.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.